und Schwestern im Herrn, ja, nehmen Sie ruhig Platz. Es ist wichtig, über die Bedeutung des heutigen Gedenktages von aller Seelen zu sprechen. Das zeigt sich schon darin, dass die Beteiligung heute ja sehr schütter ist in dieser heiligen Messe. Die Katholiken haben es vergessen, was sie eigentlich den Verstorbenen schuldig sind. Haben auch vergessen, dass auch sie einmal in dieser Situation kommen werden, nämlich in die Situation des Verstorbenseins und dann angewiesen sein müssen auf die Hilfe der Gläubigen, auf ihr Opfer, auf die Hilfe ihres Gebetes. Denn die Verstorbenen, liebe Brüder und Schwestern, im Fegefeuer, können für sich nichts mehr tun. Insofern ist wirklich ihre Zeit vorbei. Sie können nur so lange etwas für sich tun und nutzen Sie die Zeit, solange Sie noch nicht vor Ihrem Richter gestanden haben, solange Sie noch in dieser Welt leben. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wir haben gestern das Hochfest von Allerheiligen gefeiert. Allerheiligen, das ist der Inbegriff der Festfeier aller Menschen, die, ich sagte es ja gestern, wie wir in dieser Welt gelebt haben und die am Ziel ihres Lebens sind. Allerheiligen ist nicht nur ein Festtag sozusagen, der noch einmal alle Heiligen zusammenfasst, soweit die Menschen heilig gesprochen sind von der Kirche, was ja kein Dogma ist, ich muss das vielleicht auch einmal dazu sagen, dass eine Heiligsprechung durch die Kirche kein Dogma ist, sondern nur eben ihre Verehrung durch die Kirche gestattet. Und zu den Heiligen gehören eben auch nicht nur die, die ohne heilig gesprochen zu sein, direkt im Moment ihres Todes zur Anschauung Gottes gelangt sind, sondern eben auch die, die erst durch dieses Zwischenstadium des Fegefeuers in die ewige Seligkeit und zur Anschauung Gottes gekommen sind. Das heißt, alle Heiligen preist Gott um dieser heiligen Willen, unabhängig davon, wie sie dieses Ziel erreicht haben, nur insofern sie dieses Ziel bereits erreicht haben. Und wenn unmittelbar auf Allerheiligen dann der heutige Gedenktag von aller Seelen folgt, dann besteht eben dieser Zusammenhang nicht nur darin, dass die armen Seelen im Fegefeuer, wie eben auch die Heiligen gestern, als Menschen hier über diese Welt gegangen sind, gelebt haben, auf den Herrn, der das Leben schlechthin ist, gelebt haben, sondern dass es hier auch um eine Einheit geht von diesen beiden Gedenktagen und diesen beiden Kategorien, sage ich einmal, von Verstorbenen, nämlich welche Kategorien? Heute lernt man das nicht mehr, aber das ist wichtig, liebe Brüder und Schwestern. Wie bezeichnet man die Gesamtheit der Heiligen? Traditionell. Als die triumphierende Kirche und die Gesamtheit der Verstorbenen, die sich am Läuterungsort befinden, das ist die leidende Kirche. Und dann gibt es noch eine dritte Kategorie, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, zu der gehören wir, nämlich zu der streitenden Kirche. Aber alle gehören wir nur zu dieser einen Kirche, zu diesem einen mystischen Leib Christi. Das heißt, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, der mystische Leib Christi, die Kirche ist eine Baustelle. Das Richtfest ist gefeiert worden vor 2000 Jahren an Pfingsten durch die Sendung des Heiligen Geistes. Und vollendet wird dieser Bau der Kirche, die Vollendung des mystischen Leibes, was so viel heißt wie, dass Gott alles und in allen ist und sonst nichts mehr in allen, dass es da sozusagen keine Verunreinigungen mehr gibt, sondern alles in allen. Das ist dann sozusagen der Schlusspunkt. Dann wird sozusagen der Eckstein dann eingesetzt oder der Schlussstein, so ist vielleicht richtiger im Bild ausgedrückt, am jüngsten Tage. Aber, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, triumphierende Kirche, leidende Kirche, streitende Kirche bilden eine Einheit, insofern es sich bei allen gleichermaßen um Glieder des einen mystischen Leibes der Kirche handelt. Dieses einen Organismus, die Verstorbenen, wenn sie mit und im Frieden der Kirche aus dieser Welt geschieden sind, sterben nicht aus der Kirche heraus, sondern sie treten nur innerhalb der Kirche in eine neue Existenzform ein, die uns der streitenden Kirche noch unbekannt ist. Übrigens, streitende Kirche, wieso sind wir streitend? Sind wir denn im Streit? Haben Sie Streit? Na, hoffentlich nicht. Ne? Aber warum gehören wir denn zur streitenden Kirche? Wir müssen noch kämpfen um das ewige Heil. Wir müssen kämpfen gegen den Satan. Wir müssen kämpfen gegen die Sünde. Wir müssen kämpfen gegen die Versuchung. Das ist der Streit der streitenden Kirche. Der Himmel ist ja nicht etwas, das uns sozusagen wie der Sterntaler so ins Hemdchen fällt. Sondern dafür müssen wir schon was tun. Da müssen wir schon für tun, was an uns liegt. Wir selbst können uns sozusagen nicht heilig machen, was dasselbe meint wie gerecht, theologisch gerecht machen. Das kann nur Gott. Aber er tut es nicht ohne uns, sondern nur, wenn wir dafür ihn, ich sprach ja gestern von der Entschiedenheit, dafür entschieden sind und dafür auch unseren Teil dazu beitragen. Und genau da sind wir jetzt bei den armen Seelen, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Was sind denn das für Verstorbene? Was zeichnet denn diese armen Seelen aus? Nun, zunächst einmal könnte man sagen, dass die armen Seelen deswegen als arm bezeichnet werden, weil sie noch leiden müssen. Da ist noch nichts von Lust und Spaß und Freude und Herrlichkeit in dem Fegefeuer. Sie müssen noch büßen. Das heißt, im Fegefeuer befinden sich die, die sich als Sünder verstanden haben und die auch ihre Sünde zu ihren Lebzeiten bereut haben. Das ist ein ganz heikler Punkt, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Deswegen weise ich immer wieder auf die die Beichte hin. Die Notwendigkeit der Beichte, das gilt zwar für die Protestanten nicht, aber wir sind Katholiken. Wir können nicht wie die Protestanten und wie die Moslems und wie die Hindus in den Himmel kommen. Sondern wir können nur auf dem katholischen Weg in den Himmel kommen. Das kann man überhaupt nicht deutlich genug sagen. Es ist in unserer Kirche alles dermaßen verwässert und verflacht und banal geworden, wie ich es ja oft schon ausdrücke, Man könnte sagen, dass der Pfarrer, der schimpft, ne? Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, liegt mir fern zu schimpfen. Sondern es geht mir darum, diese Dinge, die ganz fundamental wichtig waren, sind und bleiben, deutlich zu machen, dass man sich da keinen Illusionen hingibt. Wo was banalisiert wird in der Kirche, wo alles ein bisschen schnucklig wird und alles ein bisschen verschmust wird, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das ist Gift und baut geistlich nicht auf, auch wenn das nicht unbedingt immer schön anzuhören ist. Schön ist keine christliche Kategorie, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Wenn es auch noch schön ist, nichts dagegen zu sagen, aber das Wesentliche ist die Sache, auf die es ankommt. Und schön ist nicht das, was entscheidet oder an dem sich unser ewiges Wohl und Wehe entscheidet, ob uns das gefällt oder nicht. Das spielt keine Rolle. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, also die armen Seelen sind die, die ihre Sünden bereut, gebeichtet haben und die bereit waren, dafür zu büßen. Auch das kann man überhaupt nicht deutlich sagen in unserer modernen Kirche. Wir müssen uns hüten, zu sagen, gut, Beichte, Absolution, Reue. Ist uns auch bewusst, dass wir für unsere Sünden büßen müssen. Und das ist nicht einfach mal mit drei Vaterunser passiert. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wir können uns nicht einfach darauf verlassen und im Vertrauen auf die Barmherzigkeit Gottes auf Teufel komm raus zu sündigen. So wie das der Luther gesagt hat. Pecca fortita. Luther Oton, also immer munter und tapfer drauf losgesündigt, dann wirst du umso mehr die Barmherzigkeit Gottes spüren. Nee, liebe Brüder und Schwestern, wir haben das eine totale irre Lehre. Gott lässt sich nicht zum Hampelmann machen, sondern er ist barmherzig. Diese Barmherzigkeit Gottes hat ihren Grund darin, war in seiner Liebe, weil er sagt, der Mensch, der gesündigt hat, kann die Sünde nicht mehr einholen, sondern ich muss ihm dabei helfen und meine Liebe sehnt sich nach diesem Menschen, dann will ich tun, mit Hilfe meiner Barmherzigkeit, um diesen Menschen aus dem Sumpf der Sünde herauszuholen, damit er ewiges Leben hat und ewige Seligkeit. Hüten wir uns davor zu sagen, Entschuldigung, wenn ich das mal so, alles andere als despektierlich gemeint, wenn ich das so sage. Ja, mach's schon einmal richtig, ne? Und so weiter, macht er keine Sorge. Das ist ja so ungefähr die Tendenz der modernen katholischen Kirche. Mit der Folge auch, dass es ja heute nur noch Auferstehungsgottesdienst, Gedenkgottesdienste, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Denkt keiner was dabei, wenn ich dieses Zeug da lese in Todesanzeigen. Gedenkgottesdienst, was sind das für eine Kategorie von Gottesdienst? Welches Gedächtnis feiern wir denn in der Heiligen Messe? Das Gedächtnis ja repräsentieren seinen eine Passion, seinen Kreuzestod, seine Auferstehung. Und die Heilige Messe ist doch nicht irgendwie so ein bisschen drumherum, wo wir jetzt uns versammelt haben und denken an irgendeinen Verstorbenen. Natürlich empfehlen wir nachher gemeinsam mit unserer eigenen Bußgesinnung, deswegen ja auch die violette Farbe, ihm, den Verstorbenen, der Barmherzigkeit Gottes, der für sich nichts mehr tun kann und auf uns angewiesen ist. Wie kann ich denn das Kreuzesopfer, das Kostbarste, das Höchste, was es überhaupt nur gibt, als Mittel zum Zweck nehmen, um eines lieben Verstorbenen zu gedenken. Ich kann ihn nur aufopfern. Das ist meine richtige Form der Liebe, dass ich ihn mit meiner Opfergesinnung auf die Patene lege. Man kann es gar nicht deutlich genug sagen. Und natürlich Auferstehungsgottesdienst, alles in Weiß. Die kommen alle sofort in den Himmel, weil sie so brav sind. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das ist Gift. Süßes Gift. Zweifellos. Wenn sie das den Leuten sagen, dann sagen die, wunderbar, es klingt schön. Alles in trockenen Tüchern. Nein. Dann brauchen wir aller Seelen in der Tat nicht. Und wenn es einen Stellenwert hat, aller Seelen heute noch in der katholischen Kirche hier in Deutschland, praktisch zum Vergessen. Ne? Ist eigentlich schandmäßig so etwas. Sie machen es richtig, wenn Sie hierher kommen an aller Seelen und aller Heiligen, liebe Brüder und Schwestern. Goldrichtig lassen Sie sich nicht irritieren. Auch nicht aus der Mitte der Reste, der Asche der katholischen Kirche, was da jetzt noch übrig geblieben ist davon. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wenn Sie die Heilige Schrift noch so genau lesen, Sie werden das Wort Fegefeuer, Läuterungsort, nirgendwo finden. Könnte wieder viel sein, aha, das haben wieder die bösen Menschen da erfunden, die denn bloß wieder Angst machen wollen. Liebe Brüder und Schwestern, indirekt natürlich schon. Denn es gibt auch Texte, gerade auch im zweiten Makkabäerbuch, wo deutlich wird, wie wichtig es ist, für die Verstorbenen zu opfern. Warum muss ich denn für die Verstorbenen opfern? Was ist denn der Sinn? Ja, um stellvertretend zu sühnen. Weil sie nicht mehr sozusagen für sich etwas tun können. Sie können nur noch leiden, passiv leiden. Aber wir können für sie eintreten in Form der Sühne. Sühne heißt Buße, Wiedergutmachung für einen Dritten, für die Sünden eines anderen, nicht für die eigenen. Das Leiden Jesu Christi war kein Bußleiden, denn er selbst hatte keine Sünde, sondern war ein Sühneleiden und ein Sühnetod und ein Sühneopfer für uns. Alle Seelen will sagen, so wie Christus das für dich getan hat und für jeden Menschen am Kreuz, so sollst du das, so gut du kannst, für die Verstorbenen auch tun. Für sie stellvertretend sühnen. Also wenn ich von stellvertretender Sühne spreche, ist das eigentlich schon tautologisch, also doppelt gemoppelt, weil Sühne immer stellvertretend ist für die Sünden anderer. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, nur wer ganz rein ist, selig, die ein reines Herz haben gestern, denn sie werden Gott schauen. Sie können ohne weiteres ergänzen, nur wer ein reines Herz hat, wird Gott schauen. Wer noch kein reines Herz hat, aber seine Sünde bereut hat und bereit ist, die Buße dann für sich auf sich zu nehmen im das Leiden passiv auf sich zu nehmen am Läuterungsort, der wird dann auch an den Läuterungsort gelangen. Und wenn er gereinigt ist, wird er in den Himmel kommen. Also es ist nicht so, dass es für die armen Seelen im Fegefeuer noch offen ist, ob sie mal in den Himmel oder in die Hölle kommen. Es ist ganz sicher, dass sie in den Himmel kommen einmal. Die Frage ist nur, wie lange sie leiden müssen. Und da können wir eben etwas tun. Die stellvertretende Sühne ist ein Akt der Nächstenliebe gegenüber den Verstorbenen, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Man könnte die Frage stellen, warum müssen denn dann die Seelen leiden, um rein zu werden, um heilig zu werden, um gerecht zu werden? Geht das nicht auch auf eine andere Weise? Muss das gerade jetzt für das Leiden sein? So eine wichtige Frage. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, warum denn durch Leiden? Sehen Sie, warum sündigt denn der Mensch? Die Sünde ist irgendwo was mehr oder weniger Angenehmes. Etwas sogar, was Lust macht. Was man gern tut. Und warum macht das die Sünde Lust und im Allgemeinen jedenfalls und ist so angenehm? Ich sage es mal jetzt ganz blöd, so schön. Weil die menschliche Natur korrumpiert ist durch die Erbsünde. Das heißt, der menschlichen Natur ist genau das angenehm, was ihrer korrupten Natur, korrumpierten Natur angenehm ist. Und das, was ihr angenehm ist und ihr gemäß ist, das ist mit Sicherheit nicht mehr das, was der liebe Gott will. Deswegen ist ja der Wille Gottes für die Menschen so oft so beschwerlich, weil die korrumpierte Natur sich dagegen wehrt, diesen Willen Gottes zu erfüllen, weil er gerade keinen Spaß macht, dieser Wille Gottes, ihn zu erfüllen. Erst wenn der Mensch vollendet ist, wenn das alles wieder ins Lot gebracht ist, diese Korruption, dann wird dem Menschen nichts Besseres gefallen und nichts Schöneres geben, nichts Lustvolleres sein, als den Willen Gottes zu erfüllen. Das ist eben auch der Zustand in der ewigen Seligkeit. Das ist der Zustand der Heiligen. Und das ist genau dann auch das, was im Fegefeuer dann eben auch passiert. Es ist nicht nur so, dass ich für meine Sünden, die ich aktuell begangen habe, was auch immer ich getan habe, dann büßen muss, freilich das auch, aber die Sünden kommen ja sozusagen auch aus einem Mistbeet, sage ich einmal, ne? Braucht ja auch einen Mutterboden, aus der dann die Blümchen der Sünden dann eben herauswachsen. Der muss auch ausgeräumt werden, der muss ja auch entsorgt werden. Und dann muss das ganze Chassis, die heißt die korrupte Natur, durch die Erbsünde schon korrumpierte Natur des Menschen, die muss dann auch, da muss das Chassis wieder justiert und gerichtet werden. Das ist mit Sicherheit alles andere als angenehm. Immerhin, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wenn das am Läuterungsort geschieht, wenn da auch ausgeschlagt wird, um mal dieses Bild von dem Feuer zu gebrauchen, das reinigende Feuer, das Feuer, das eben das Gottwidrige verbrennt, aber auch eben überhaupt läutert. So wie Silber und Gold im Feuer geläutert und gereinigt werden, so kann man sich das ja auch vorstellen. Das ist dann natürlich schmerzhaft. Freilich wissen die armen Seelen auch, und das freut sie zugleich, dass sie doch in die ewige Seligkeit gelangen werden, dass sie nicht verloren sind. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, Buße für meine eigenen Sünden, damit ich nicht, ich sage mal, so lange, wie sich die Leute ausdrücken, aber auch so schwer im Fegefeuer leiden muss. Es ist nicht ausgeschlossen, dass jemand im Fegefeuer so schlimm leiden muss wie in der Hölle. Das ist überhaupt nicht ausgeschlossen. Das wissen wir von solchen Leuten, die begnadet waren, wie ein Pater Pio, wie eine Maria Sima, die erst vor wenigen Jahren verstorben ist, eine Österreicherin, die eben in einem engen Kontakt mit den armen Seelen stehen konnte, die auch das alles aufgezeichnet hat. Es gibt also Schriften von der Maria Sima, wo sie eben mit ihren Begegnungen mit den armen Seelen dann berichtet. Das Fegefeuer kann schon sehr schlimm sein, aber es ist zeitlich begrenzt, wenn man von Zeit reden kann im Raum der Ewigkeit. Wir können das ja nur so hilflos ausdrücken, weil wir nur in den Kategorien von Raum und Zeit denken können, aber das alles jenseits von Raum und Zeit sich abspielt. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, die Mutter Gottes bittet immer wieder, seid Lazarett, flehentlich, tut Buße, sündigt nicht, wendet euch eure Herzen dem lieben Gott zu und so weiter. Das verhallt praktisch ungehört. Heute in unserer Zeit bestürmt uns geradezu die Mutter Gottes, das zu tun. Sie hat es gesagt, die Welt geht ihre Wege, die Welt weiß alles besser. Hüten wir uns, liebe Brüder und Schwestern, wenn ich sage, dass wir uns von der Welt abgucken zu wollen, was gut und richtig ist. Die Welt weiß gar nichts. Die Welt ist so finster, so blind wie ein Maulwurf. Finster und blind, beides. Also das ist schon eine überaus ernste Sache. Aber, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, dass der Mensch noch die Möglichkeit hat, sozusagen nach seinem Tod nachzubessern, wenn ich es mal so ausdrücken darf, das ist ein Akt der Barmherzigkeit Gottes. Das Fegefeuer, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, hat seinen Grund allein in der Barmherzigkeit Gottes. Zu welchem Zweck? Zur Rechtfertigung des Menschen. Die Barmherzigkeit Gottes ist Mittel und Zweck und nur Mittel zum Zweck, um vor Gott gerecht zu werden und gerecht zu sein. Deswegen ist auch die Zeit der Barmherzigkeit Gottes, so können Sie sagen, begrenzt. Insofern meine ich das jetzt, dass dann, wenn Gott alles in allem ist, alles und jeder gerechtfertigt ist, so sehr gerechtfertigt, dass er gar nicht mehr sündigen kann. Und wenn er nicht mehr sündigen kann, braucht er auch keine Barmherzigkeit mehr. In der katholischen Kirche habe ich so sehr den Eindruck, dass bestenfalls noch in der Verkündigung, wenn Sie die noch so nennen wollen, Gerechtigkeit und Barmherzigkeit gegeneinander ausgespielt werden. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, die gehören ganz eng zusammen. Barmherzigkeit um der Rechtfertigung bzw. der Gerechtigkeit willen, zum Zwecke der Rechtfertigung. Hüten wir uns zu denken, Gott ist nur barmherzig. Wer spricht heute noch vor einem gerechten Gott in der Verkündigung? Gott ist gerecht. Und die Vollendung der Welt ist Gerechtigkeit. Und der Ursprung der Welt am siebten Tag, am Sabbat bis hin zur Ursünde, war nur der Zustand der Gerechtigkeit, wo jeder das hatte, was ihm von Schöpfungswegen, von Gottes wegen zukommt. Die Barmherzigkeit wird überhaupt erst notwendig mit der Erbsünde. damit durch Gott und seine Barmherzigkeit wieder der Mensch an das Ziel seines Lebens kommt. Gott ändert das Ziel menschlichen Lebens nicht. Der Mensch ist auf ihn und auf sonst nichts hingeschaffen. Und damit er dieses Ziel erreichen kann, dazu die Barmherzigkeit, damit dann Gerechtigkeit herrscht. Das Kreuzesopfer, die Passion, das Erlösungswerk Jesu Christi, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ist ein Akt der Gerechtigkeit, damit die Wiederherstellung der Rechte des Vaters, die verletzt sind durch die Sünde, und zugleich als Reflex nur ein Akt der Barmherzigkeit uns gegenüber. Sie sehen, da besteht ein ganz, ganz wesentlicher innerer Zusammenhang. Und dann wird auch auf einmal alles plausibel. Auch mit dem Fegefeuer, das natürlich dann mit dem jüngsten Tag, wenn Gott alles in allem ist, wenn Gerechtigkeit und Heiligkeit total hergestellt sein wird, es auch kein Fegefeuer mehr geben wird. Dann gibt es nur noch den Himmel oder für die, die sie das abgelehnt haben, die Hölle. Das sind die beiden Zustände nach dem jüngsten Tag. Das Fegefeuer ist nur vorläufig als Läuterungsort für die, die dann noch zum ewigen Ziel gelangen wollen und es durch die Barmherzigkeit Gottes auch erlangen können und auch durch unsere Barmherzigkeit, wenn wir für die Verstorbenen beten, wenn wir für sie opfern, wenn wir für sie Messen aufopfern, was dann auch heißt, dass ich mein Herz auf die Patene lege, in stellvertretender Sühne, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, und nicht nur in einem Requiem dann irgendwo was abhocke und denke, hoffentlich ist das die Veranstaltung ja bald vorbei. Das geht überhaupt nicht. Heilige Messe duldet keine Zuschauer, sondern nur Mitfeiernde, Mitopfernde, um es mal sehr ideal auch auszudrücken. Aber das muss wieder ins Bewusstsein gerückt werden. Und wer dann auch noch für die armen Seelen bittet, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wer ist denn das? Die Fürbitte der triumphierenden Kirche, der Heiligen. Die hocken nicht irgendwie da oben da in ihrem, was weiß ich, in ihrer Herrlichkeit und drehen Daumen. Die sind ebenfalls besorgt, die allererste, die Mutter Gottes, um das Heil der Welt. Die sind hoch beschäftigt, wenn ich das mal in diesem Bild so ausdrücken darf, die Heiligen. Die wissen nicht nur um die Gottesliebe, sondern auch um die Nächstenliebe und sie üben sie. Für uns, die Heiligen, die Fürsprache halten für uns, ne? Aber auch für die armen Seelen im Fegefeuer. Das ist die eine Kirche, triumphierende, streitende, leidende Kirche, die in einem Solidarverband stehen. Solidarverband gegenseitiger Nächstenliebe. Denn eines können auch die Verstorbenen im Fegefeuer für uns bitten und uns beistehen. Es ist gut, nicht nur für die Verstorbenen zu beten, wie heute, dass wir das tun an aller Seelen, sondern auch zu den Verstorbenen zu beten. Zu den Verstorbenen zu beten. Die Verstorbenen sind nicht irgendwie weg, auch nicht, wenn sie im Fegefeuer sind, sondern die sind uns viel näher, als wir uns sie das im Leben überhaupt nur sein konnten, ohne ihren Leib. Also vergessen wir das nicht. weder für sie zu beten. Man könnte beinahe sagen, im Chor mit den Heiligen der triumphierenden Kirche, aber auch zu ihnen zu beten, um Beistand und um Hilfe. Das können die Verstorbenen am Läuterungsort. Für sich selbst können sie nichts mehr tun. Das müssen wir machen. Aber sie können uns beistehen und das auch sehr wirksam. Deswegen tun wir das. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, gerade alle Seelen, wenn wir es richtig verstehen und bedenken, und wir sollten uns Zeit nehmen, das zu bedenken. Lassen Sie sich ja nicht einfallen, wenn ich es mal so sagen darf, ohne jemanden bevormunden zu wollen, zieht da gleich wieder auf in das Getümmel dann da draußen. Die Welt weiß nichts von diesen göttlichen Geheimnissen. Die dreht sich um sich selbst. Aber wenn sie vielleicht nochmal zur Erkenntnis kommt, könnte es leicht zu spät sein. Für uns braucht es nicht zu spät zu sein. Wir können es wissen. Nicht umsonst rede ich so deutlich und auch, na, das wissen Sie ja alle, sehr lange. Und werde da nicht müde. Aller Seelen auch als einen Tag der Solidarität aller Glieder innerhalb dieses einen mystischen Leibes der Kirche. Wie armselig ist es, wenn ich Kirche identifiziere mit den Priester, die da die Bube da sexuell missbraucht haben. Das ist eine Schande, die zum Himmel schreit, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Kirche ist das nicht. Bedenken Sie das neu. Kirche ist etwas Wunderbares. Ganz Wunderbares. Und im Höchstmaße Liebenswertes. Und ich kann Ihnen sagen, ich spreche für diese katholische Kirche, nicht für diesen Zustand, in dem sie sich befindet, aber für den mystischen Leib Jesu Christi, jede Lanze. Diese Kirche verkünden zu dürfen und für sie verkünden zu dürfen, ist die schönste Berufung, die es gibt. Amen.